Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Q&A, beziehungsweise es ist ein Geburtstags-Q&A, oh mein Gott, beziehungsweise für mich ist es noch kein Geburtstags-Q&A, weil ich nehme es natürlich im Vorhinein auf, aber wenn dieses Video hier erscheint, der 21.06., dann ist mein Geburtstag, ich werde 23 Jahre alt und es ist crazy, und trotzdem sitze ich hier an meinem Geburtstag und beantworte ein paar tolle Fragen, die ihr mir gestellt habt. Sehr coole Fragen sind wieder hereingekommen, viele Fragen. Und deswegen will ich hier gar nicht im Vorhinein irgendwie groß herumschnacken, sondern direkt reinstarten mit Fragen, die übrig geblieben sind aus der letzten Folge. Ich krieg's irgendwie nicht so richtig hin, dass man hier meinen schönen Hut weiterhin sieht, aber stellt ihn euch einfach die ganze Zeit vor, selbst wenn man ihn mal nicht sieht. Er ist hier. Und übrigens habe ich das Trikot des ersten FC Köln, das Jubiläumstrikot an, das dieses Jahr erschienen ist, weil das ist so ein. Ich liebe das, ich find's so cool. Und deswegen an meinem Geburtstag darf ich auch mal ein bisschen Flagge zeigen und erste FC Köln. Starten wir direkt rein mit eben Fragen, die übrig geblieben sind. Vom No Country for Film Haters 1954. Was ist dein Lieblingswestern? Das ist tatsächlich Der mit dem Wolf tanzt. Ich werde dazu aber noch ein Video machen. Ich habe ja schon häufiger über Der mit dem Wolf tanzt gesprochen. Ich finde, ist einfach so toll, wie der Film die Beziehung zwischen der, also einfach wie er die indigene Bevölkerung Nordamerikas charakterisiert und sie als richtige Menschen darstellt und eben nicht so als Monster, wie es häufig John Ford in seinen Filmen gemacht hat. Nicht nur John Ford, aber weil er so der prägendste Western-Regisseur aller Zeiten ist, jetzt mal hier so beispielsweise erwähnt. Und deswegen, das finde ich sehr toll an dem Film von Kevin Costner, an dem mit dem Wolf tanzt. Die Italo-Western haben das Problem häufig nicht, weil sie thematisieren eben nicht die indigene Bevölkerung. Aber deswegen, das macht für mich Der mit dem Wolf tanzt tatsächlich den besten Western. Aber es gibt viele gute Western und deswegen, ich freue mich auch schon auf das Video mit den besten Western aller Zeiten. Aber das wird, denke ich, wahrscheinlich irgendwann im Spätsommer erscheinen. Also geht man nicht vor Ende Juli, August davon aus. Und wir machen direkt weiter mit, was sind deine Top 5 der Filme, die von allen hochgelobt werden, mit denen du aber nicht warm wirst? Auf Letterboxd gibt es ja die ganz coole Funktion, dass man nachgucken kann, bei welchen Filmen man besonders hoch über dem Average ist und bei welchen Filmen man besonders weit unter dem Average ist. Wir haben hier auch noch gleich eine Frage, ich glaube vom guten Ryan Anderson, der Echte ist das, wo ich über 5 Filme sprechen soll, die komplett underrated sind. Und dazu kommen wir später. Aber erstmal 5 Filme, die von allen hochgelobt werden, mit denen ich aber nicht warm werde. Und das ist zum einen auf jeden Fall Conjuring 2. Ich hasse Conjuring 2. Ich meine, ich hasse insgesamt die Conjuring-Filme. Aber also Conjuring 2, der bekommt ja wirklich gute Kritiken und ich kann es wirklich nicht verstehen, weil es ist halt nur CGI, also nicht CGI, ich meine Jumpscares, es sind nur Jumpscares. Der ist halt null gruselig, der hat null Atmosphäre meiner Meinung nach, sondern nur Jumpscares. Es gibt diesen verdammten Spiegel, ich hasse das, weil es in jedem verdammten Conjuring-Film irgendeinen Jumpscare mit Spiegeln gibt. Es ist so überhaupt nicht kreativ und Conjuring 2 ist einfach nur für mich eine kreative Bankrotterklärung an den Horror und deswegen kann ich mit Conjuring 2 nicht viel anfangen. Dann Barbarian, der ist ja letztes Jahr auf Disney Plus erschienen. Barbarian ist für mich so ein Film, der kann vielleicht alle Leute, die vielleicht noch nicht so viele Arthouse-Filme gesehen haben, begeistern. Aber wenn man ja mehrere Arthouse-Filme schon gesehen hat, Horror-Arthouse-Filme, dann ist auch Barbarian ein Muster, das man schon häufiger gesehen hat. Verschiedene Bildformate, damit es besonders kreativ wirkt, verschiedene Filter über das Bild legen, weil es ja ach so kreativ ist und so besonders. Nee, ich habe das schon 1000-mal gesehen und wenn dann auch irgendwie die Erwartungen untergraben werden, auch das habe ich schon 1000-mal gesehen und auch schon 1000-mal besser gesehen. Ich muss sagen, die ersten 25, 30 Minuten von Barbarian sind ziemlich cool, aber der wird leider ab dann ziemlich dämlich und kacke und es tut weh, weil die ersten 25, 30 Minuten waren echt ziemlich cool. Creep 2, ähnlich. Ihr merkt schon, es sind vor allem Horrorfilme, bei denen ich irgendwie nicht warm werde, denn ich liebe an sich Horror, aber häufig werden hochgelobte Horrorfilme. Ich kann nicht so wirklich verstehen, warum, weil es halt häufig mit Jumpscares zu tun hat und so ist es auch bei Creep 2. Creep 2 hat extrem viele Jumpscares, ist null gruselig, grenzt an der Lächerlichkeit und ich mag den Film einfach überhaupt nicht. Love Actually, beziehungsweise tatsächlich Liebe, ist auch so ein Film, den ich einfach hasse, weil er so abgrundtief kitschig ist. Und ich finde es sind so viele tolle Schauspieler mit dabei, wie Hugh Grant oder Martin Freeman. Aber aus denen wird rein gar nichts gemacht. Es ist ein absolut einfach eklig kitschiger Film. Er ist cringe, vor allem Martin Freeman ist ganz grausam in dem Film. Und ich hasse tatsächlich Liebe einfach und auch bei dem kann ich nicht so wirklich verstehen, wie man diesen Schnulz, diesen Schmalz irgendwie was abgewinnen kann. Und zum Abschluss ein Film, den ich jetzt nicht abgrundtief schlecht finde wie die anderen, aber ein Film, wenn ich über hochgelobte Filme spreche, die ich nicht sonderlich mag, dann muss ich leider Interstellar erwähnen. Interstellar ist nicht schlecht, also versteht mich da nicht falsch, aber ich sehe trotzdem nicht so wirklich, warum es einer der besten Filme aller Zeiten sein soll für so viele Leute. Für mich funktioniert vor allem das Emotionale im Film überhaupt nicht und die Figuren, irgendwie kann ich auch überhaupt nicht mit denen mitfühlen und ich verstehe, warum man dann beispielsweise von dem Ende so emotional mitgegriffen ist, aber bei mir funktioniert das eben gar nicht und ja, der ist visuell sehr schön und hat tolle Musik, aber ansonsten hat der für mich auch überhaupt nichts zu bieten. Den ganzen Part mit Matt Damon finde ich auch kacke, keine Ahnung. Oder nicht kacke, aber ich weiß nicht, mit dem connecte ich einfach nicht und deswegen kann ich auch mit Interstellar leider relativ wenig anfangen. Und das sind fünf Filme, die hochgelobt sind, aber mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Und wir gehen weiter zum guten Tristan. Der hat letzte Folge gefragt, was ist deine Lieblings-Twin Peaks-Folge? Und da muss ich erwähnen, dass es Folge 16 und 17 der dritten Staffel ist. Ich finde, für mich sind die somit das Beste, was es in der Serienwelt so gibt. Eben weil, was David Lynch innerhalb dieser drei Staffeln aufbaut, beziehungsweise dann halt vor allem auch in der dritten Staffel aufbaut und wie das dann entladen wird. Das ist, finde ich, ganz, ganz großes Kino, Serienkino und einfach nur richtig, richtig toll aus emotionaler Sicht und hat mich komplett mitgerissen. Ich mag aber noch viele andere Twin Peaks-Folgen, beispielsweise das Staffel 2-Finale, also das Ende von Staffel 2 ist einfach nur absolut krass. Dazu gibt's natürlich bei der dritten Staffel noch Folge 8, Got a Light, richtig tolle Folge, wird ja auch von vielen Leuten als beste Twin Peaks-Folge angesehen. Ich finde halt eben, weil die anderen, also weil es andere Folgen gibt, die mich emotional mehr mitreißen, die mag ich dann einfach mehr, aber trotzdem ist die God of Light-Folge ziemlich grandios und auch den Auftakt der dritten Staffel finde ich wirklich toll. Wie das dann mit der zweiten Folge endet und dann dort Shadows von Chromatics gespielt wird, also das zieht mich auch wieder richtig mit und da hatte ich, also als ich die Folge damals gesehen habe zum ersten Mal, das hat mich so mitgerissen und ja, es war einfach so ein wunderschönes Gefühl, einfach, dass man das Gefühl hat, Twin Peaks ist back, man kommt wieder zu Hause an und ja, deswegen, ich liebe auch den Auftakt der dritten Staffel Twin Peaks. Dann fragt der gute, ach, es war nicht der gute Tristan, es war der gute V. Nee, doch, es war der gute Tristan, oh mein Gott, Hilfe, ich muss hier auf meine Notizen mal richtig achten. Es war der gute Tristan, vielen Dank für die Frage. Und was für Musik hörst du, so war die Frage. Ich höre sehr viel Musik und ich höre sehr viel verschiedene Musik. Ich habe meine Playlisten nach Jahrzehnten sortiert. 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er, 2010er und dann halt alles so, alle jegliche aktuelle Musik ist in meiner Zu-Wild-Playlist, weil es ist zu wild. Und das war so cringe. Das war auch schlimm, aber egal. Ja, aber ich höre eigentlich alles an Musik. Wenn man mich auf einer Party oder so sieht, ich kann jeden Song mitsingen. Wenn es irgendein Hit aus den 80ern ist, den kann ich mitsingen. Wenn es irgendein Schlager- oder Ballermann-Lied, also irgendein Lied ist, was in so eine Schlager-Ballermann-Party-Richtung geht, ich kann es auf jeden Fall auch mitsingen, weil davon bin ich von meinen Eltern geprägt. Ich kann Karnevalslieder natürlich mitsingen als Kölner. Ich kann aber auch viele aktuelle Lieder mitsingen. Also ich kann alles. Ich kann absolut alles. Was ich momentan am häufigsten höre, ist aber tatsächlich Weird Al Yankovic. Den habe ich jetzt durch Weird die Al Yankovic-Story lieben gelernt. Und natürlich den Aftermix. Also vor allem den dritten, den höre ich momentan rauf und runter. Und das ist so die Musik, die ich momentan am stärksten höre. Aber ansonsten bin ich da sehr breit gefächert mit allen Jahrzehnten und ich finde eigentlich an jedem Genre irgendwie was, außer mit so Techno, damit kann ich nicht viel anfangen und auch so mit Metal oder Heavy Metal, das ist auch nicht so meins. Ich kann zwar den Reiz dahinter verstehen, aber das ist trotzdem nicht meine Musik, aber ansonsten kann ich eigentlich mit allem irgendwo etwas anfangen. Und dann hat der gute Tristan noch aktuelle Fragen gestellt, und er fragt, was ist der schlechteste Film, den du je gesehen hast? Da muss ich antworten und jetzt nehme ich mal Conjuring raus, weil ansonsten wäre es vielleicht sowas wie Annabelle oder La Llorona. Aber ich glaube, für mich ist immer noch der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Und meine Antwort ist seit Jahren gleich Percy Jackson 2. Der war einfach als Buchleser so ein Schlag in die Fresse, dass ich dem einfach nichts verzeihen kann. Ich möchte ihn bald noch mal sehen, weil ja auch die Percy Jackson Serie kommt. Da habe ich eigentlich vorgenommen, beide Filme zu sehen, aber ich hasse diesen Film so sehr, weil er halt wirklich auf alle Buchleser spuckt. Das einzig Gute in diesem Film ist Alexandra Daddario, aber es war ja auch schon beim ersten Teil so. Von daher, Percy Jackson 2 ist meine Antwort. Der ist da schon seit ewigen Jahren mein absoluter Hassfilm, aber es muss auch einfach so bleiben, weil ich einfach die Percy Jackson Bücher so liebe. Der ist einfach scheußlich. Und dann fragt er noch, hast du 2025 gesehen? Ich denke mal, es zieht auch so ein bisschen darauf ab, was der schlechteste Film für mich ist. ich glaube 2025, das ist doch dieser Corona-Leugner-Film, oder? Ich weiß es nicht ganz so genau, aber ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, wenn ich ihn sehen würde, dann würde der auf jeden Fall auch einen Platz verdienen bei den schlechtesten Filmen, die ich jemals gesehen habe, beziehungsweise das ist ja wirklich dann so ein Film, der einfach hassenswert ist, weil die Botschaft noch so ekelhaft ist. Bei Percy Jackson 2 oder auch bei den Conjuring-Filmen, die haben jetzt keine ekelhafte Botschaft. Aber bei so welchen Filmen wie 2025, das ist ja dann einfach nur ekelhaft, dort dann so Corona zu leugnen und praktisch auf tausende Tote zu scheißen und einfach seiner eigenen Ideologie zu folgen, obwohl es eigentlich keine rationalen Gründe dafür gibt. Also das ist ja einfach nur, also das ist ja nochmal ganz anders hassenswert als ein Film, der zwar den Buchlesern nicht gefällt, aber es ist halt trotzdem nichts Schlimmes dabei, da ist keine schlimme Botschaft, aber dann sowas. Also ich glaube, 2025 ist dieser Corona-Leugner-Film. Aber ich weiß es nicht genau. Aber ja, da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, ob der Film jetzt auch wirklich eine schlechte Botschaft hat oder ob er einfach nur schlecht ist. Aber ich habe mich jetzt vor allem auf Filme fokussiert, die meiner Meinung nach einfach schlecht sind und nicht noch so eine kranke, ekelhafte Botschaft haben. Sonst könnte man auch sowas wie The Birth of a Nation nennen. Aber ich glaube, darauf sollte es nicht abzielen. Danke für die tollen Videos, schreibt Tristan übrigens noch. Vielen Dank. Und ja, das tolle Video wollen wir jetzt einfach nochmal fortsetzen mit dem guten V. Jetzt ist er nämlich dran. Und ich war, glaube ich, verwirrt, weil er auch eine Frage zu Twin Peaks gestellt hat. Welche Serie kommt für dich an das Niveau von Twin Peaks heran? Und das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Denn, also man muss sagen, ich schaue momentan nicht mehr viele Serien. Das heißt, ich merke häufig mit meinen Freunden, die praktisch alle Filme ab dem Jahr 2020 nicht mehr gesehen haben und insgesamt sich halt weniger mit Filmen beschäftigen, aber sie haben einfach relativ wenig zu aktuellen Filmen zu sagen, deswegen kann ich häufig nicht mit denen diskutieren. Also meine Schulfreunde. Deswegen, ja, ich bin da so ein bisschen ähnlich. Ich habe auch mit Serien praktisch ab dem Jahr 2020 relativ abgeschlossen, nicht komplett, sowas wie Ted Lasso oder so, oder House of the Dragon, The Last of Us, habe ich natürlich gesehen, aber ja, ich bin jetzt einfach nicht mehr so stark auf dem Gebiet drauf, wie ich beispielsweise noch im Jahr 2019 oder so der Fall war. Deswegen, ja, es werden keine aktuellen Serien auftauchen, das will ich damit sagen. Ja, und ich möchte natürlich erstmal beginnen mit Game of Thrones. Also die ersten 4 Staffeln, beziehungsweise ich liebe die ersten 6 Staffeln von Game of Thrones, wo es auch schon in der 6. Staffel von Game of Thrones ziemliche Probleme gab, was mir jetzt aber eher so im Nachhinein aufgefallen ist. Das ist einfach toll in Sachen Dialogen, in Sachen Figuren. Das ist ja auch so eine Sache bei Twin Peaks, dass sich wirklich viele Figuren so lebendig und toll anfühlen und man möchte einfach ihrer Geschichte folgen, weil sie auch so viele Eigenheiten haben. Und ja, natürlich in Game of Thrones ist nochmal was anderes, weil es sind einfach auch so viele Figuren, deswegen würde ich es auch so ein ganz kleines bisschen mit Twin Peaks vergleichen. Ist natürlich trotzdem Schwachsinn, so eine Fantasy-Serie mit Twin Peaks zu vergleichen, aber so in Sachen Figuren, einfach an dem Interesse an den Figuren, das finde ich das Besondere an Game of Thrones und daran reicht es auf jeden Fall das Level von Twin Peaks oder übersteigt es vielleicht sogar. Dann gibt es natürlich noch diesen Surrealismus-Faktor von Twin Peaks. Ich finde, der ist eigentlich in der Serie Maniac von Cary Joji Fukunaga ganz gut gelungen. Ich glaube, Fukunaga heißt der. Ich glaube, insgesamt wird man ein bisschen schwierig sein, weil bei Fukunaga oder Fukunaga, ich weiß nicht genau, weil bei ihm ja auch, glaube ich, so MeToo-Vorwürfe aufkamen oder ich weiß nicht, inwiefern die bestätigt wurden. Aber ja, so an sich, wenn ich das künstlerische Produkt bewerte und das ist diese Serie Maniac, die auch auf Netflix ist mit Emma Stone und Jonah Hill, die war, meine ich, sehr surrealistisch angehaucht. Habe ich irgendwann 2018, glaube ich, gesehen, als sie erschienen ist. Und die fand ich damals auf jeden Fall ganz cool, eben aufgrund von diesem Surrealismus. Und die würde ich mal vielleicht so ein bisschen empfehlen, auch wenn es jetzt nicht das Niveau von Twin Peaks erreicht. Aber ich mag einfach den Surrealismus und die letzte Folge war ein Banger. Und dazu noch natürlich Dark. Ich glaube, Dark ist das Offensichtlichste, was man hier erwähnen könnte, weil es halt eben auch so als deutsches Twin Peaks angepriesen wird. Es geht ja dann vor allem in der 2. Staffel nochmal so eine andere Richtung. Aber gerade die 1. Staffel wurde ich häufig an Twin Peaks erinnert. Und die 2. Staffel habe ich auch noch gesehen. Das Problem war für mich dann bei Dark, warum ich auf die 3. Staffel dann nicht gesehen habe. Es ist einfach über so viele Jahre ich habe halt nicht die Motivation bei Serien, sie häufig noch einmal zu sehen. Und bei Dark war es halt wirklich so, dass man die Serie eigentlich häufiger sehen muss, beziehungsweise vor allem halt, wenn eine neue Staffel erscheint, muss man die Serie oder die 1. Staffel und dann als die 3. Staffel erschienen ist, muss man eigentlich die 1. und 2. Staffel nochmal sehen, um alles überhaupt nochmal zu checken, weil es halt eben so komplex ist. Und da fehlte mir einfach so das Interesse und von daher, ja, ist Dark zwar eine tolle Serie, vor allem die 1. Staffel, aber ich habe sie halt dann nicht weitergeguckt. Die 2. Staffel habe ich noch gesehen, die 3. Staffel halt dann nicht mehr. Aber so an sich, Dark, glaube ich, wenn man so ungefähr, was kommt so ein bisschen an Twin Peaks heran, dann sollte man sich Dark angucken. Es gibt natürlich noch viele weitere tolle Serien, sowas wie True Detective, die 1. Staffel, liebe ich, zählt für mich auch als eine der besten Serien aller Zeiten. Aber da fehlt mir so ein bisschen, was hat das jetzt mit Twin Peaks zu tun? Deswegen habe ich sowas hier nicht erwähnt, nur damit du Bescheid wirst. Ich habe so ein bisschen versucht zu gucken, okay, was ist so ein bisschen ähnlich wie Twin Peaks in manchen Momenten. Von daher, ja, da habe ich mich so ein bisschen versucht dran zu orientieren. Zudem fragt er auch wieder Fragen, die jetzt neu reingekommen sind. Dankeschön. Welcher Film fällt dir zum Thema Geburtstagsfeier als erstes ein? Da habe ich lange überlegt, denn mir ist zuerst überhaupt nichts eingefallen, ganz ehrlich. Ist mir eingefallen, natürlich von Bo Burnham Inside, wegen dem Song 30, aber da hat man keine so richtige Geburtstagsfeier. Und da bin ich mal so meine Filme durchgegangen, die ich ziemlich gut finde. Und als ich den Film gesehen habe, wusste ich sofort, ah, guck mal, da ist nur eine Geburtstagsfeier. Und das ist natürlich Parasite. Parasite, das ganze Ende spielt auf dieser Geburtstagsfeier des Sohnes, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass und sollte man auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Und das war so dieser erste Film, den mir dann, als ich nachgeguckt habe, im Endeffekt, ja, zum Thema Geburtstagsfeier als erstes eingefallen ist. Zudem fragt er noch bezüglich YouTube. Du machst ja nicht wenig Content bei YouTube. Ist das für dich weiterhin nur Hobby oder sitzt du dich manchmal zu sehr selbst unter Druck, zum Beispiel, um doch noch schnell eine Kritik hochzuladen? In dem Sinne, bleib gesund und feier einen schönen Geburtstag. Dankeschön, werde ich machen. Und das ist eine ziemlich gute Frage, denn es stimmt schon, es ist ja nur ein Hobby für mich. Ich meine, ich verdiene nicht mal Geld mit dem Kanal und das ist vollkommen okay. Aber ich setze mich auf jeden Fall schon manchmal also zu stark selbst unter Druck. Gerade jetzt, wenn man das mit letzter Woche oder dieser Woche vergleicht, wenn dann 3 Videos erscheinen, weil ich dann noch ein Rezensionsexemplar angefragt habe für Freitag erscheint eine Kritik zu Freaks Out. Der ist jetzt auf Blu-ray erschienen. Also gerade wenn ich jetzt so ein Rezensionsexemplar bekomme, fühle ich mich eigentlich ziemlich dazu verpflichtet, eine Kritik dazu zu machen, so eine richtige, gerade wenn sie schreiben, aber sendet doch bitte einen Beleglink zu, denke ich mir, ja, ich will dem wirklich keinen Link zu irgendeinem Short senden, was keine große Arbeit ist und dann möchte ich doch lieber ein Video machen bei so Presseverführungen, dann, schiebe ich schon häufig auf einen Short, weil häufig muss ich denen dann keinen Beleglink und sowas senden, da fühle ich mich dann nicht so schlecht, aber, ja, gerade wenn halt so 3 Videos in der Woche erscheinen, ist das schon wirklich viel Arbeit. Und ich setze mich auf jeden Fall auch manchmal zu sehr selbst unter Druck, obwohl ich das auch eigentlich ganz gut organisiert kriege, weil ich halt Videos, also kein Video erscheint eigentlich tagesaktuell, außer sowas wie Q&As natürlich, weil sonst würde das ganze Konzept von Q&As nicht funktionieren. Also ich nehme das gerade am Sonntag, 18. Juni auf, Mittwoch, am 21. Juni soll es erscheinen. Das heißt, das ist ja relativ nah getaktet, aber ja, es ist, da ist jetzt kein riesiger, also kein Wochenunterschied. Bei manchen Videos, die erscheinen, beispielsweise 5 Filme, die mein Leben verändert haben. Das Video habe ich, glaube ich, damals im November oder so gemacht und ist dann irgendwann Ende Januar erschienen, weil es halt auch immer weiter nach hinten verschoben wurde, weil halt andere Videos dann kamen. Und ja, ich kriege das eigentlich schon ganz gut hin, zu sagen, okay, ich vorproduziere halt und dann kann ich auch mal sagen, okay, ich mache eine Woche ein bisschen entspannter und dann mache ich mal eine Woche ein bisschen mehr YouTube. Aber gerade diese, wenn Sachen halt tagesaktuell kommen, setze ich mich zu sehr unter Druck oder auch bei Kurzkritiken. Da gab es ja letztens, glaube ich, irgendwie 1-2 Tage keine Kurzkritik. Da habe ich auch gesagt, komm, also ich bin auch einfach nicht in der Fassung gerade, dass ich eine Kurzkritik machen möchte. Und dann nehme ich halt meistens, wenn ich mich auch hinsetze, halt mehrere Kurzkritiken direkt auf. Beispielsweise ja 6 oder 7. Das erkennt man ja auch immer an den T-Shirts, die ich trage, dass es halt häufig das Gleiche ist, weil ja, ich nehme sie halt am Stück auf, weil es sich halt am besten anbietet und ich mich eben nicht häufig jeden Tag dann so hinsetzen möchte. Das nimmt mir dann schon wirklich viel Druck von den Schultern. Ich habe aber auch im Sommer überlegt, vielleicht mal 2 Wochen Pause zu machen, weil ich möchte an so vielen Sachen noch irgendwie arbeiten und wenn ich halt gleichzeitig noch Videos mache, dann funktioniert das nicht so richtig und ich mache dann doch eher Videos, anstatt beispielsweise an einem Kurzfilm zu arbeiten, den ich eigentlich machen möchte. Und deswegen habe ich überlegt, auch 2 Wochen Pause zu machen im Sommer. Aber das werde ich noch genauer erklären oder ich werde es auf jeden Fall noch in einem anderen Video thematisieren, falls das wirklich so kommen sollte. Aber ich möchte es eigentlich schon. Ich möchte irgendwie schon eine kleine Pause machen, weil ja, ich dann eben halt ein bisschen Zeit habe, um an anderen Sachen zu arbeiten für den Kanal. Das heißt, irgendwie, also viel dreht sich meiner Freizeit um den Kanal, weil es mir halt wirklich super viel Spaß macht. Aber manchmal mache ich mir dann doch schon, glaube ich, selbst zu viel Druck, dass halt Videos kommen müssen und sowas. Und ich muss ja auch nicht, also viele Videos sind dann auch einfach nicht die, also beispielsweise so ein, keine Ahnung, die Top 10 härtesten Filme auf Netflix. Das ist jetzt auch kein Video, wo ich sage, okay, das ist jetzt, da habe ich super viel krass Zeit investiert und das hat ewig gedauert. Da muss ich, glaube ich, niemandem was vormachen. Das ist ein Video, was ich relativ gut und schnell produziert kriege. Vor allem, weil ich auch auf der Arbeit noch ein bisschen was machen kann. das ist so häufig kein Problem. Insgesamt sind diese Top-10-Videos nicht immer so ein großes Problem. Aber ja, trotzdem frisst es halt Zeit. Trotzdem ist es ein Video, was mit Schreiben, keine Ahnung, 5-6 Stunden dauert. Und das ist ein schnell produziertes Video. Von daher, ja, keine Ahnung. Also ich möchte aber auch echt nicht zu viel meckern, weil es macht mir ja wirklich Spaß. So, es macht mir wirklich Spaß. Und ich glaube, ein bisschen Druck gehört auch ein bisschen dazu. Also positiver Druck. Wenn einen das wirklich belastet, dann natürlich nicht. Aber es macht mir ja trotzdem immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, solange es Spaß macht, ist es auch immer noch okay. Und man kann ja, wie schon gesagt, auch immer einfach Pause machen. Und wie schon gesagt, vielleicht mache ich das im Sommer auch dann echt 2 Wochen mal an keinem, also einfach mal keine Videos hochladen, vielleicht auch keine Shorts, sondern wirklich nicht die Füße hochlegen, sondern an anderen Sachen arbeiten, die ich aber wirklich gerne mal machen würde und die auch sehr viel Spaß machen. Aber wie schon gesagt, darüber werde ich noch, wie häufig habe ich jetzt, wie schon gesagt, das werde ich dann an anderer Stelle noch besprechen. Gut, das waren schon ziemlich viele Fragen und es waren fast nur Fragen, die von letzter Folge übrig geblieben sind. Es wird auf jeden Fall ein langes Q&A. Freut euch drauf. Ryan Anderson, der Echte, fragt, welches ist das in deinen Augen beste Kinojahr? Ich würde sagen, einfach mal 2019. 2019 war ein richtig tolles Kinojahr. Joker, Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, Midsommar, The Irishman, also das war ein Brettjahr. Da kann man sagen, was man will. Gerade halt Joker ist einer meiner Lieblingsfilme. Parasite ist fabelhaft. Once Upon a Time in Hollywood ist einer meiner Lieblingsfilme. Midsommar liebe ich. The Irishman ist jetzt kein Film, den ich mir häufig angucke, aber ich kann trotzdem absolut respektieren, was Martin Scorsese damit machen wollte. Und ja, deswegen das Jahr 2019 war ein richtig krasses Kinojahr. Und ja, ich glaube schon mit das Beste. Obwohl jetzt auch die aktuellen Kinojahre auch ziemlich gut sind. 2022, 2023. Da habe ich auch sehr, sehr viel Spaß mit den Filmen, die im Kino erscheinen. Und ich glaube, da fehlt aber noch so ein bisschen die. Also, glaube ich, muss man noch so ein bisschen abwarten, wie es dann ist. Also, so eine Retrospektive. Also, wenn man jetzt noch im aktuellen Jahr drin ist, dann kann man natürlich schwierig sagen, ist das beste Kinojahr. So, dann muss man so ein bisschen, glaube ich, in 4 oder 5 Jahren nochmal draufblicken. Aber dann könnte es auch sein, dass ich irgendwas sage, was in den 2020ern erschienen ist. Also, beispielsweise das Jahr 2022 war auch wirklich fabelhaft. Und ich meine, ich gehe ja auch jetzt seit 2021 auch häufiger ins Kino. Das heißt, dass für mich das beste Kinojahr dann vielleicht ein Jahr ist, wo ich auch sehr, sehr häufig im Kino, ja, ist natürlich auch noch mal ein bisschen realistischer als jetzt, keine Ahnung, wenn ich auf das Jahr 1999 zurückblicke, und zwar mit Fight Club oder anderen tollen Filmen, die da erschienen sind, Matrix, Being John Malkovich. Das klingt zwar auch richtig krass, so vom Kinojahr her, aber ich habe keinen der Filme, also zu Release im Kino gesehen, und ich habe auch keinen der Filme sonst im Kino gesehen, also auch nicht danach mal. Von daher ist dann auch irgendwie schwierig zu sagen, so, das ist mein Lieblingskinojahr, weil, okay, da sind zwar Banger-Filme erschienen, aber dann ist es vielleicht das beste Filmjahr, aber nicht für mich das beste Kinojahr, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ja, ich denke, 2019 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Favorit. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was für euch das beste Kinojahr ist. Vielleicht seht ihr es ja auch anders, vielleicht ist ja auch für euch das beste Kinojahr das beste Filmjahr. Vielleicht ist damit die Frage sogar so gemeint. Aber ja, ich würde trotzdem, glaube ich, mit 2019 gehen, weil 2019 wirklich ein sehr, sehr tolles Jahr war mit Joker, Parasite, Once Upon a Time Hollywood, Midsommar, The Irishman und vielen weiteren Filmen. Welche Filme sollten unbedingt mal vom Index genommen werden? Ich habe nicht so eine krasse Ahnung davon, welche Filme gerade aktuell auf dem Index sind. Ich würde mal sowas sagen wie Braindead. Braindead sollte auf jeden Fall vom Index runter. Insgesamt verstehe ich auch nicht so ganz das Konzept vom Index heutzutage mehr, weil, also, gerade so ältere Sachen, also ältere Filme, da ist es ja klar. Also, da sieht man ja auch die Effekte. So, du weißt doch, voila, das ist nicht echt. Ich weiß das selbst nicht, was das sollte. Aber ja, ich verstehe nicht, warum Filme wie Braindead oder irgendwelche Filme von Lucio Fulci noch auf dem Index sind. Also, warum? Was ist der Sinn dahinter? Wir alle wissen, dass das nicht echt ist. Und tatsächlich sind die Filme, die heutzutage im Kino erscheinen, auch deutlich brutaler als so ein Film von Fulci aus den 80ern oder 70ern. Also, The Sadness ist auf jeden Fall brutaler als jeder Film von Fulci, würde ich mal so sagen. Also, ich habe ja auch schon ein paar Filme von Fulci gesehen. Und also, dass sie damals, also, ich finde insgesamt, auf dem Index sollten Sachen gehören, die wirklich grenzwertig sind. Das heißt, wenn, keine Ahnung, Kinderpornografie oder sonst irgendwas, irgendwas, was wirklich strafrechtlich relevant ist. Dafür gibt's ja auch den Index, es gibt ja Liste A und Liste B, aber ich glaube, Liste B sind ja die Sachen, die einfach auf dem Index sind, aber trotzdem relativ unproblematisch gelten, wofür du auch nicht strafrechtlich belangt wirst, wenn du die beispielsweise aus dem UK importierst, sowas wie Cannibal Holocaust, die darfst du ja rein theoretisch besitzen, sie dürfen halt nur nicht öffentlich verkauft werden. Ich glaube, das ist Liste B. Und also, ich finde, dass Liste B dann insgesamt relativ unnötig ist heutzutage. Also, keine Ahnung, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, aber auch so ein Terrifier. Ein Terrifier kann man nicht uncut in Deutschland kaufen, aber warum? Also warum? Weil es ein bisschen brutal ist. Ich denke mal, mit 18 Jahren solltest du doch eigentlich alles kaufen dürfen. Und ja, an sich darfst du das kaufen, aber von mir aus kannst du doch das öffentlich ausstellen. So, also so schlimm ist doch ein Terrifier nicht, dass man ihn nicht uncut in Deutschland verkaufen dürfte. Also jetzt öffentlich in einem Laden. Oder sehe ich das falsch? Also ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, dass also an sich kannst du von mir aus jeden Film, der jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Rechtsextremismus positiv hervorstellt oder Kinopornografie zeigt oder irgendwas ähnliches, echte Morde oder sowas. Von mir aus kannst du alle Filme, die sowas nicht thematisieren, die strafrechtlich nicht relevant sind, die kein Problem oder so haben, die kannst du von mir aus alle runternehmen. Guinea Pig, Salo oder die 120 Tage von Sodom, nimm die alle runter, was soll denn das? So, ich habe Guinea Pig die Teile gesehen. Die sind auch nicht so brutal heutzutage mehr, also, keine Ahnung. Die sind eher langweilig durch die andauernde Brutalität. Die werden irgendwann monoton. So. Also die haben einfach ihre Wirkung auch nicht mehr. Und auch so ein Terrifier 2, der ist doch so unterhaltsam. Keine Ahnung, warum du den nicht uncut in Deutschland öffentlich kaufen darfst. So, das werde ich nicht verstehen. Aber ja, ich darf es auch nicht entscheiden. Von daher, ja, nimm Branded runter. Branded wäre mir wirklich ein Anliegen. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Welche Filme sind in deinen Augen komplett underrated? Da ist die Frage, die ich zu Beginn schon erwähnt habe, vor knapp, keine Ahnung, 20 Minuten. Es macht auch so viel Spaß, immer Q&As aufzunehmen, weil es geht so schnell vorbei, also die Zeit. Also wir haben jetzt schon 26 Minuten gesprochen und es fühlt sich an wie, keine Ahnung, 10 Minuten. Welche Filme sind in deinen Augen komplett underrated? Mank von David Fincher, sehr underrated. Ich liebe es, dass der Film handelt von der Produktionsgeschichte von Citizen Kane und er hat aber die gleiche Erzählweise wie Citizen Kane. Das heißt, es wird auch sehr viel mit Rückblicken gearbeitet, die Figuren näher charakterisieren. Das ist super intelligent und finde ich deswegen unfassbar beeindruckend. Mank, Man von Alex Garland, der überhaupt nicht männerfeindlich ist. Was soll der Mist? Warum wird das dem Film andauernd vorgeworfen? Das ist ein richtig geiler Horrorfilm. Etwas prätentiös, aber macht trotzdem richtig viel Spaß, vielleicht übertrieben. Aber er ist einfach super intelligent und ja. Finde ich richtig toll. Planet der Affen-Trilogie, also ich wollte so irgendwelche Blockbuster drin haben und ich denke, Planet der Affen-Trilogie, es wird zu wenig darüber gesprochen. Ich finde das eine sehr, sehr stimmige und runde Trilogie, die wirklich gut ist. The Void ist ja ein Horrorfilm, über den ich häufiger gesprochen habe. Wir haben auch bei Ein Hauch von Film über den Film gesprochen, in der Body-Horror-Folge. Richtig toll, richtig geile praktische Effekte. Hatte, glaube ich, auch nur ein Produktionsbudget von $100,000 oder so und sieht dafür unfassbar, also unverschämt gut aus, kriminell gut. Und dann noch zum Abschluss The Fallout, das ist der Film mit Jenna Ortega. Er ist jetzt nicht underrated, weil er irgendwie schlecht aufgenommen wird, aber er ist halt so überguckt, so keiner spricht über diesen Film und ich verstehe nicht warum, denn es ist einfach krass. Der Film zeigt praktisch den, ja, einfach den Aftermath nach so einem, also einem Anschlag auf eine Schule, ein Amok-Anschlag auf eine Schule. Und es geht halt darum, wie die Menschen halt danach damit umgehen, auf eine total ehrliche und realistische Weise. Und es ist so ein emotionaler und berührender Film, der einfach, ja, einfach so wunderschön ernst und trotzdem ehrlich ist, der auch mit modernen Themen wie Social Media total, ja, einfach modern umgeht. Und das ist toll und das ist einfach ein wundervoller Film und ich verstehe nicht, warum über The Fallout so wenig gesprochen wird. Das ist nämlich ein Film, der einfach, ja, der mich zutiefst beeindruckt hat. Ist auch ein Regiedebüt, das heißt, ja, einfach wirklich grandios und ich glaube, der ist bei RTL Plus, das heißt, ja, falls ihr RTL Plus habt oder euch mal denkt, komm, für 5 Euro kann man das, glaube ich, mal machen, dann guckt euch auf jeden Fall The Fallout an, das ist ein fantastischer Film. Welche FSK würdest du Skinnamarink geben? Ich denke mal, so an sich könnte man dem Film eine 12, also eine FSK 12, von dem geben, was hat der Film für Horrorelemente und das sind im Endeffekt 2 oder 3 Jumpscares über die 90 langweiligen Minuten verteilt und das wird aber eine 16er. Es wird eine 16er Freigabe, aber ich verstehe nicht so wirklich, warum, weil der Film zeigt nichts, er hat 3 Jumpscares und keine Ahnung. Also von mir aus kannst du dir auch eine 12 geben, ohne Probleme. Das einzige Problem an einer 12 ist halt, dass rein theoretisch, wenn da irgendwelche verrückten Eltern auf die Idee kommen würden, dass man theoretisch mit einem 6-Jährigen gucken könnte, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir in Deutschland bräuchten an sich so eine 14er Freigabe oder irgendwie eine 12, also ab 12, eine 12, die wirklich 12 ist und nicht eine 12 oder 6 mit Begleitung, sondern wirklich dann eine 12, wo man sagt, okay, ein 12-Jähriger kann da reingehen, weil ein 12-Jähriger könnte ohne Probleme Skinnamarink, also ich sag mal, es gibt 12-Jährige, die ohne Probleme Skinnamarink, ja, ohne nachbleibende Schäden den angucken könnten. Und es gibt natürlich auch 12-Jährige, die total von dem verstört sind. Aber es gibt auch 16-Jährige, die total verstört von Skinner Marinks sein könnten. Und ich wurde auch sehr verstört von dem, weil er so langweilig ist. Nein, so schlecht fand ich den ja nicht, aber er war schon wirklich anstrengend. Freue mich schon aufs Video. Ich hoffe, es gefällt dir bis hierher. Und es ist so lang. Wir haben noch einige Fragen. Und wir fangen an mit einer Frage von Das Apfel, die ich ziemlich toll fand. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie ein bisschen früher dran kommt, weil ich wollte eigentlich ein bisschen länger über sie reden. Vielleicht rede ich trotzdem noch ein bisschen länger darüber. Zukunft ich sagt Happy Birthday. Vergangenheits ich sagt schon mal Danke und ja. Vergangenheits-Ich sagt Danke. Welcher deiner Releases ist dein Favorit? Also ich denke mal, ob Gräberwelt oder Statusbericht, beziehungsweise gibt es das Statusbericht Making of, also von meinen Kurzfilmen. Und ich meine, ich liebe Gräberwelt für das, was es ist, weil es war einfach dieses Projekt, wo wir gesagt haben, oder meine Schwester und ihr Freund und ich gesagt haben, okay, meine Eltern sind nicht da und wir wollen einen Kurzfilm drehen und wir haben uns ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir angefangen haben mit dem Drehen, eine Story überlegt. Und dann haben wir das Make-up gemacht und dann ist es im Endeffekt schon losgegangen. Ich glaube, wir haben so um 19 oder 20 Uhr angefangen und irgendwann um 12 oder um 1 waren wir durch. Das heißt, wir haben so 4-5 Stunden gedreht und waren dann mit einem durch und es ging alles so schnell und so locker von der Hand und es hat Spaß gemacht und es war überhaupt kein Stress. Und dann kommt Statusbericht, ein Film, der mich wirklich gebrochen hat, weil er so anstrengend war. Wir haben 2020 angefangen mit dem Drehen, dann kam die zweite Corona-Welle, wir mussten aufhören mit dem Dreh, dann kam 2021, wo der Film eigentlich erscheinen sollte, da kamen wir nicht zum Dreh, da unser Kameramann nicht an das Equipment herankam von seinem Vater, weil sein Vater nicht in Deutschland war, dann hatten wir keine andere Möglichkeit, mit irgendwas zu drehen. Ich habe überlegt, das mit der Handykamera zu machen, aber das wäre auch nicht ideal gewesen. Wir haben aber auch gar keinen Termin gefunden. Und es war einfach alles Kacke. Und ich habe wirklich nicht mehr daran geglaubt, dass Statusbericht in irgendeiner Form erscheint. Ich hatte auch schon überlegt, es vielleicht einfach so von einfach nur das Material hochzuladen, was ich gerade habe. Und einfach so sagen, okay, damit ist es weg. Damit kann ich jetzt was Neues anfangen. Denn ich habe auch so dieses Problem, wenn ich doch irgendwas in meiner Pipeline habe, dann möchte ich auch jetzt nicht mit etwas Neuem anfangen, weil ich habe ja noch das andere. Und dann kam 2022 und ich habe nie darüber geredet, weil irgendwie bin ich auch die falsche Person, die darüber spricht. Aber Anfang 2022 hat der Bruder von meinem besten Freund Suizid begangen, eben durch Depressionen. Und als wir dann wieder angefangen haben mit dem Dreh, war es natürlich nochmal ein ganz anderer Druck, sag ich mal, natürlich wollte ich immer mit Respekt an die Thematik herangehen, aber das war dann natürlich nochmal auf einmal kam es noch so viel näher. Ich kenne Leute mit Depressionen, aber dass wirklich jemand aus meinem direkten Umfeld Suizid begeht, deswegen, ein junger Mann, das war, glaube ich, mit das Krasseste, also es war wirklich das Schlimmste und das Traurigste, was ich jemals erlebt habe. Eine Woche später ist mein Opa gestorben und um meinen Opa war ich halt gar nicht traurig, weil der hat sein Leben gelebt. Und dann waren wir auf der Beerdigung einfach von so einem 17- oder von so einem 18-Jährigen. Und es war, die ganze Schule war da. Und so an sich war es eine schöne Beerdigung, aber es war trotzdem so schlimm. Und dann deinen besten Freund auch zu sehen, wie es halt ihn halt auch komplett, also verständlicherweise komplett zerstört, es ist halt krass. Und deswegen habe ich mich dann auch schwer getan mit dem weiteren Dreh von Statusbericht. Aber wir haben es dann gemacht. Ich habe es auch immer so abgesprochen, wie er so dazu steht. Und ich glaube, im Endeffekt bin ich sehr zufrieden halt mit dem, was Statusbericht letztendlich geworden ist. Auch wenn er viele Probleme hat und er überhaupt nicht so letztendlich geworden ist, wie ich es mir erhofft habe zu Beginn. Aber ich bin stolz darauf, was alles von mir auch in diesen Film hineingeflossen ist. Und der Film ist halt so mit so vielen Erinnerungen irgendwie verbunden. Er hat mich über so einen langen Zeitraum begleitet, dass ich halt eigentlich, der Statusbericht hat wirklich ein Teil von mir geworden ist, dieser Kurzfilm. Und es ist krass. Ich meine, ich habe auch so viel Zeit damit verbracht mit dem Schnitt. Ich habe wirklich mehrere Schnittfassungen auch gemacht und die dann auch Leuten gezeigt. Und ich bin mit der letztendlichen Fassung, die ich auf YouTube hochgeladen habe, glaube ich, am zufriedensten. Ich habe einen eigenen Song für den Film gemacht. In Statusbericht ist einfach so viel Arbeit hineingeflossen, dass und hat eben, wie schon gesagt, so viel Persönliches, so viel Schmerz und so viel Trauer, aber gleichzeitig auch so viel Schönes. Und deswegen war es auch so gut, das Making-of dann noch hochzuladen, weil es halt mich auch persönlich wieder an diese schönen Zeiten an den Dreh erinnert hat. Deswegen, also Statusbericht, ich weiß auch nicht, inwiefern irgendwelche nächsten Projekte an sich von dieser Emotionalität an Statusbericht heranreichen sollen, eben weil halt so viel Zeit und so viele einschneidende Erlebnisse in meinem Leben mit diesem Kurzfilm irgendwie zu tun haben, die auch irgendwie mich definieren. Also, ja, also ich kann halt nur sagen, deswegen Statusbericht ist auf jeden Fall mein Favorit von den beiden Releases, weil ich liebe zwar, wie Gräberwelt so schnell fertig war und es so unproblematisch war, aber genau diese Problematik macht halt Statusbericht eigentlich erst zu dem, was es ist. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich da einen Punkt finden soll, aber es ist halt wirklich ein Projekt gewesen, wo ich dann auch sehr froh war, dass ich es dann auch weg hatte und an irgendwas anderem jetzt arbeiten kann. Und trotzdem war es halt eine wirklich schwierige Zeit teilweise, aber auch gleichzeitig eine schöne Zeit. Und Punkt. Sonst finde ich hier kein Ende. Wir sind jetzt schon bei 36 Minuten, also wir müssen mal vorankommen. Zukata Schmukata fragt, welches ist das schönste und welches das hässlichste Filmposter? Das schönste Filmposter, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe jetzt auch nicht ewig lang geguckt, ich glaube, ich habe mir so 20 Minuten Gedanken gemacht, und das schönste ist Everything Everywhere All at Once, weil ich es finde ich so toll, weil es so toll zum Film passt, weil auch alles so Everything Everywhere All at Once halt eben ist und wie detailreich das Poster ist, ist wundervoll. Ich liebe das von Once Upon a Time in Hollywood, welches ja diesen Stil der 50er, 60er imitiert, eher 60er, und Eraserhead. Auf Letterboxd kann man jetzt ja auch diese ganzen verschiedenen Poster angucken. Also Eraserhead, so viele verschiedene tolle Poster. Deswegen guckt ihr mal durch, falls ihr Patreon seid bei Letterboxd. Da gibt's ganz tolle Poster bei Eraserhead und ganz verrückte, ganz surreale. Richtig gut. Und hässlichstes Poster. Ich habe jetzt nicht ein hässlichstes Poster mitgebracht, aber diese ganzen modernen Poster, wo viele Leute abgebildet sind und einfach so richtig, also, was so richtig unkreativ ist, wenig, also kein, also, wo überhaupt nicht irgendetwas inspiriert wirkt, sondern es ist so einfach dieses ganz normale Poster, so, das machen jetzt alle. Selbst Dune hatte das ja, wo einfach die ganzen Hauptcharaktere mit ihrem Gesicht draufgeklatscht werden. Im Endeffekt sieht man unten noch irgendwie irgendwelche Sets oder irgendwie Natur und keine Ahnung, es ist so kacke langweilig. Diese ganzen modernen Poster sind so kacke hässlich langweilig. Ja, deswegen hässlichstes Poster sind diese ganzen modernen Poster, weil mir sonst kein Poster richtig eingefallen ist. Das ist auf jeden Fall aber kacke. Also diese ganzen modernen Poster sind eben kacke. Und was ist deine Meinung zu Christian Petzold? Von Christian Petzold habe ich bisher nur Roter Himmel und Undine gesehen. Und ich muss sagen, Roter Himmel gefiel mir ganz gut. Undine war auch okay. Und deswegen kann ich mir noch keine richtige Meinung zu Christian Petzold bilden. Aber ich bin auf jeden Fall daran interessiert, mehr von ihm zu sehen. Beispielsweise diesen Phoenix oder auch Transit, glaube ich, hat er ja gemacht. An dem bin ich auf jeden Fall interessiert. Und deswegen würde ich mal sagen, ich verschiebe meine Meinung zu Christian Petzold auf ein anderes Video, aber ich bin auf jeden Fall weiterhin daran interessiert, mehr von ihm zu sehen. Und wann hast du Geburtstag? Ich habe heute Geburtstag. Also heute am 21.06., nicht heute, wenn ich das Video aufnehme. Aber ich habe, wenn dieses Video erscheint, heute Geburtstag, und das ist crazy. Der gute Tim fragt, mein Podcast-Co-Host bei Ein Hauch von Film, wo ihr natürlich vorbeischauen solltet. Ein Link dazu ist natürlich auch unten in der Beschreibung. Timmy fragt auf jeden Fall, nie wieder Margaret oder nie wieder Jenna. Und ich liebe Jenna Ortega. Sie ist seit 2020. War es 2020? Es war nicht, es war 2022. Was sage ich da? Seit 2022, Anfang 2022, seitdem ich zum ersten Mal Scream 5 gesehen habe. In Scream 5 war meine Lieblingsfigur die von Jenna Ortega. Und warum? Weil sie was Positives zu Hereditary gesagt hat. Und ich wusste sofort, diese Frau und ich, wir connecten. Und eben dadurch habe ich jetzt ein bisschen ihren Karriereweg noch stärker verfolgt. Und deswegen kann ich wirklich sagen, ich bin Jenna Ortega-Fan seit Stunde 1. Ich meine, ich fand sie natürlich auch schon grandios in Iron Man 3. Das weiß natürlich jeder. Jeder Jenna Ortega-Fan weiß das. Und Jenna Ortega ist toll, aber sie kommt halt nicht an Margot Robbie heran. Weil Margot Robbie, wann habe ich das erste Mal einen Film mit ihr gesehen? 2014 oder 15? Ich glaube 2015. Wolf of Wall Street. Ich habe mich sofort in sie verliebt. Und es ist Margot Robbie. Also Jenna Ortega hat wirklich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Aber es ist Margot Robbie. Ich bin auch in der Schule, jeder wusste, was für ein riesiger Margot Robbie-Fan ich bin. Das ist einfach etwas, da wird Jenna niemals herankommen, was Margot Robbie und ich schon zusammen durchgemacht haben. Deswegen, ja, nie wieder Jenna. Es tut mir leid. Huan Zone. Hurensohn fragt, wer ist dein Lieblings-Spider-Man-Schauspieler? Meiner Meinung nach ist es so, Tom Holland ist, nee, warte mal, wie war's? Es war so, Andrew Garfield ist der beste Spider-Man, Tom Holland ist der beste Peter Parker und Tobey Maguire ist das Beste von beiden. Weil Tom Holland ist eigentlich ganz gut dieses Nerdige, aber ich weiß nicht, sein Spider-Man mit diesen ganzen modernen Gadgets und sowas feiere ich nicht so. Andrew Garfield sieht einfach nicht aus wie ein Nerd. Er ist einfach kein guter Peter Parker, aber ein cooler Spider-Man. Und Tobey Maguire ist einfach das Beste von beiden. Tobey Maguire verkauft man, also kauft man locker ab, dass er Spider-Man ist, aber man kauft ihm auch locker ab, dass er irgendein Nerd ist mit wenig Freunden. Und deswegen Tobey Maguire ist das Beste von beiden. Ich denke, man darf gespannt sein, wie es halt mit Miles Morales weitergeht. Aber ich würde ihn halt, er ist halt kein richtiger Schauspieler in Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse. Er ist halt die Synchronspinne, Synchronspinne, oh mein Gott. Oh mein Gott, Synchronstimme. Und aber er ist ja im Endeffekt auch die Synchronspinne. Also so ganz Unrecht habe ich da ja nicht. Und von daher, ja, er ist auch ziemlich toll, aber es wurde explizit nach Schauspieler gefragt. Deswegen, Hurensohn, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Sebastian Nerdwissen fragt, tatsächlich der vorletzte Fragensteller, und dann sind wir auch schon mit diesem Video durch, nach wahrscheinlich dann 50 Minuten. Wow, das war wirklich ein langes Video. Ich meine, manchmal muss man ein langes Video gemacht haben. Sebastian Nerdwissen fragt auf jeden Fall, was ist dein Lieblingsregisseur? Und das ist auf jeden Fall David Lynch. Also es gibt, glaube ich, viele Videos, wo ich meine Liebe zu David Lynch beschreibe. Und David Lynch ist einfach mein absoluter Lieblingsregisseur. Sein Surrealismus, seine Werke haben mich schon relativ früh geprägt. Zweite Frage ist ja, wie hast du Filme lieben gelernt? Und auf jeden Fall auch halt durch die Werke von David Lynch. Denn ich würde die beiden Fragen so ein bisschen zusammenfügen. Denn David Lynch hat mir praktisch gezeigt, dass ich halt Filme auch nicht verstehen muss, um sie zu lieben. Also ich muss jetzt nicht so tun, als hätte ich mit, keine Ahnung, 15 Jahren oder 16 Jahren Eraserhead verstanden. Habe ich jetzt Eraserhead verstanden? Ich weiß jetzt ein bisschen mehr, was David Lynch damit aussagen wollte. Und wenn man sich mit seiner Person beschäftigt, dann kann man noch ein bisschen mehr in Eraserhead finden. Aber habe ich ihn wirklich verstanden? Nein, ich denke nicht. Ich denke, ich habe nicht jeden einzelnen Punkt von Eraserhead verstanden. Aber darum geht's auch gar nicht. Sondern es geht um das Gefühl, was Filme in einem auslösen. Und das haben auf jeden Fall die Filme von David Lynch mir gezeigt, dass ich auch ohne etwas zu verstehen etwas fühlen kann. Dafür gibt's ja diese Ich beschreibe es in Mulholland Drive. Ich muss jetzt nicht Mulholland Drive-Kritik. Deswegen ich muss jetzt nicht mal komplett auf diesen Punkt mit diesem Song eingehen, der auf Spanisch oder so ist. Und wo Naomi Watts und die andere Hauptdarstellerin aus Mulholland Drive diesen Song fühlen, obwohl sie die Sprache nicht verstehen, fühlen sie im Inneren, was dieser Song aussagen will. Und ähnlich ist es mit den Werken von David Lynch. Falls ihr es ein bisschen ausführlicher hören wollt, guckt mal in die Mulholland Drive-Kritik hinein. Aber ja, das ist so ein bisschen. Also, David Lynch war halt einer der Gründe, warum ich Filme lieben gelernt habe. Und ich war auch immer schon als Kind filminteressiert. Also, ich habe gerne Jurassic Park oder Star Wars geguckt. Aber wirklich dann auch die Liebe zum Film kennengelernt habe ich eben durch YouTube-Kanäle wie. Damals war es noch die Filmfabrik, heute sind es die Jungs von Cinema Strikes Back durch Nerdkultur, die mir einfach Klassiker näher gebracht haben. Denn irgendwie muss natürlich auch erstmal diese Klassiker herankommen. Oder ich habe damals die mein Onkel, nachdem wir bei The Dark Knight Rises waren, hat er mir Filmstarts gezeigt. Und da habe ich mal so hin und wieder in die News geguckt und dann habe ich gesehen, oh, es gibt ja, die haben ja eine Top 250 oder so. Dann habe ich die Top 250 von Filmstarts durchgearbeitet. Also nicht komplett, aber ich habe immer mal wieder Filme rausgesucht. Und so habe ich mit, keine Ahnung, 16, 17 Jahren Fight Club entdeckt. Und dann habe ich IMDb benutzt, habe dort Klassiker nachgeholt. Und das alles auch mit Hilfe dann halt eben durch YouTube-Kanäle, durch Film-YouTube-Kanäle. Und klar, heutzutage ist es nicht mehr so, dass mir von den Filmen her, also, na, was will ich damit sagen? Also ich glaube, dass filmtheoretisch mir beispielsweise Cinema Strikes Back noch ganz viel beibringen könnte, aber sie machen halt eher Content für ein mainstreamigeres Publikum, weil es mehr Leute erreicht, und das ist vollkommen verständlich. Wenn du ein großes Publikum hast, dann musst du auch irgendwie dieses große Publikum befüllen, und deswegen schaue ich sie jetzt aber halt heutzutage nicht mehr so aktiv, da halt eben dass sie halt eben häufig über Filme sprechen, die mir zu Mainstream sind, und deswegen verfolge ich eher andere Film-YouTube-Kanäle, beziehungsweise ich verfolge eher relativ wenig Film-YouTube-Kanäle, weil halt häufig die Filme, die besprochen werden, halt, also ich kenne sie halt, so, ihr müsst mir nichts dazu sagen, aber wenn sie halt dann wieder zu Videos über Filmtheorie machen, dann schaue ich immer wieder gerne hinein, denn da können sie mir, glaube ich, noch ziemlich viel beibringen, und da möchte ich insgesamt auch noch viel mehr lernen. Vielleicht nutze ich dafür auch dann die 2 Wochen, wenn ich mir wirklich frei nehmen sollte, mich noch ein bisschen mehr so mit Film theoretisch da mich irgendwie mit zu beschäftigen. Das war auch sehr interessant in der Uni. Wir haben uns in diesem Semester mit Sergei Eisenstein beschäftigt und mit seiner Montagetheorie. Das war auch super interessant. Und ja, deswegen, wie hast du Filme lieben gelernt? Indem ich mich erstmal an die Klassiker gehalten habe und irgendwann, wenn du ganz gut in Sachen Klassikern aufgestellt bist, dann kannst du, dann traust du dich auch einfach ein bisschen mehr. Dann sagst du, okay, dann schaue ich jetzt die Filmografie von Christopher Nolan. Das ist jetzt vielleicht für jemanden wie mich oder vielleicht auch für viele Zuschauer, die jetzt gerade zugucken, die denken sich, ja, okay, Christopher Nolan ist auch voll der Mainstream-Regisseur, aber geht mal in eine 8. Klasse und wenn du dann dort schon, keine Ahnung, Prestige oder Memento gesehen hast, dann bist du da schon ziemlich nischig für das, was du, also für die Klasse, in der du gerade bist. Und trotzdem funktionieren diese Filme, glaube ich, schon in einem jungen Alter super gut. Und dann traust du dich halt noch mal mehr zu gucken. Dann kommst du von Prestige vielleicht auf, keine Ahnung, auf sonst irgendwas. Und dann schaust du irgendwelche alten Filme von Martin Scorsese und siehst dann Goodfellas oder Taxi Driver und merkst dann, oh, Taxi Driver, der hätte was mit Joker zu tun. Oder du hast schon mal gehört, Taxi Driver und Joker, die haben ja Parallelen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Oder eben, du guckst Joker und dann hörst du, und dann guckst du meine Kritik und siehst, oh, der spricht ja irgendwie über diesen Taxi-Driver. Was ist denn dieser Taxi-Driver? Und so kann man dann von diesen Mainstream-Filmen auch eben zu anderen Filmen kommen. Von diesen anderen Filmen, zu diesen Klassikern, sag ich mal. Dann kommst du wieder zu anderen Filmen. Und dann schaust du immer mehr Filme. Und sowas halt ähnlich auch bei mir. Dass ich dann halt, dass mir beispielsweise schon Klassiker empfohlen wurden. Oder ich habe gehört, okay, der und der Film, der hat eine Inspiration davon. Dann habe ich mir den Film angeguckt und habe gesehen, oh, yo, der hat ja wirklich eine Inspiration davon oder sonst irgendwas. Oder der und der Film war wichtig für die Filmgeschichte, bla, bla, blip. Ja, aber so habe ich dann eben auch Filme lieben gelernt. Indem man einfach immer mehr Filme guckt, kommt das, glaube ich, automatisch, dass man Filme mehr lieben lernt. Und ja, deswegen, so habe ich, glaube ich, Filme lieben gelernt. Und ich glaube, so kann man auch ganz gut anderen Leuten Filme lieben, lernen, beibringen. Ja, ich liebe deine Videos, mach weiter so. Danke. Das sollte auch noch gesagt werden. Dankeschön. Danke, Sebastian. Und kommen wir jetzt zu den meinen letzten Fragen von Chrissel.elf. Was für Videospiele zockst du gerne? Es sind jetzt übrigens Fragen, die, na gut, doch, die zweite Frage hat noch ein bisschen was mit Filmen zu tun. Von daher, falls ihr jetzt noch ein bisschen an Filmen interessiert seid, könnt ihr im weitesten Sinne hierbleiben. Falls ihr aber jetzt wirklich nichts mehr ganz genau auf dem Thema Film bleiben wollt, dann ja, könnt ihr auch ausmachen. Was für Videospiele zockst du gerne? Ich spiele sehr gerne Dark Souls. Dark Souls liebe ich. Und ich muss halt sagen, ich spiele halt momentan relativ wenig Videospiele, weil ich möchte wieder mehr anfangen zu lesen. Ich möchte an sich mehr Serien gucken. Ted Lasso, die dritte Staffel, ich muss sie endlich mal beenden. Deswegen, ich komme momentan wenig zu Videospielen, aber wenn, dann spiele ich sehr gerne Dark Souls. Ich spiele sehr gerne. Ich bin FIFA-Opfer. Ich meine, ja, es ist einfach so. Ich bin FIFA-Opfer, aber ich kaufe es mir, wenn es nur so einen Preis hat von 30 bis 40 Euro, für 80 Euro oder so kaufe ich mir das nicht. Das heißt, da habe ich mich auf jeden Fall schon verbessert. Und ansonsten, ja, ich spiele halt, wie schon gesagt, relativ wenig Videospiele, aber so ansonsten FIFA, The Binding of Isaac, sowas mag ich ganz gerne. Und ja, das sind Videospiele, die ich auf jeden Fall gerne zocke. Und meine Lieblings-Comic-Verfilmungen. Ich habe jetzt einfach mal meine Lieblings-Comic-Verfilmung, von der ich weiß, dass es, also es ist ein Manga, es ist Oldboy. Ich habe auch hier die wunderschöne Oldboy Edition. Und ja, ich meine, ein Manga ist ein Comic, oder? Oder bin ich da gerade falsch? Ich denke schon, oder? Ich denke. Ich meine, es gibt noch viele andere Comic-Verfilmungen. Ich habe ein Video über die besten Superhelden-Filme gemacht, was ja im weitesten Sinne Comic-Verfilmungen sind, auch wenn jetzt kein direkter Comic direkt verfilmt wird, aber ja. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich bringe Oldboy mit. Und weil es einfach ein grandioser Film ist. Und zudem könnte ich eigentlich auch irgendwann mal noch was Ausführlicheres machen, aber es ist auch immer so schwer, dafür Zeit zu finden. Hast du auch schon einmal selber Comics gelesen? Ich hatte tatsächlich in der Uni mehrere Comic-Seminare. Und ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, zu den Comics, die ich hier habe. Ich denke mal, ich würde es hier einfach auf dem i verlinken. Ich hoffe, ich denke daran. Ansonsten guckt mal auf dem Kanal irgendwie vorbei. Ich glaube, es war eine Lodge-Runde. Wo ich über Comics gesprochen habe, wurde auch ganz grausam geklickt. Ich meine, es war eine dämliche Idee, auf einem Filmkanal über Comics zu sprechen. Also, ich meine, ich kann schon vollkommen verstehen, warum man da kein Interesse dran hat. Also, ja. Aber ich wollte halt auf jeden Fall mal zeigen, dass ich ein paar Comics gelesen habe. Ich lese nicht viele Comics. Halt, wenn dann echt nur durch Uniseminare. Ich hatte letztes Jahr auch noch ein Uniseminar zu Comics. Da hatten wir Berlin gelesen. Das war auch sehr interessant. Er spielt in der Weimarer Republik und zeigt auch diesen Aufstieg der Nazis. Und das war wirklich ein sehr interessanter Comic. Und ansonsten habe ich, glaube ich, die meisten Comics dann auch in dem Video erwähnt. Deswegen würde ich das jetzt mal hier an dieser Stelle auch abkürzen. Vielen Dank für die Fragen. Nicht nur von dir, Chrisel, obwohl, danke für die Comic-Fragen. Das war eigentlich auch echt, echt ganz cool. Ich würde auch gerne, ich würde auch gerne mehr Comics lesen, aber irgendwie komme ich auch nicht dazu. Ich hatte vor, diesen Acting Class zu lesen. Das ist eine Graphic Novel. Ari Aster soll den angeblich verfilmen. Zumindest steht das auf Letterboxd. Das heißt, das wäre auch wahrscheinlich ein Comic, den ich mal in Zukunft lesen möchte. Und Watchmen steht eigentlich auch immer noch irgendwie, also Watchmen möchte ich auch immer mal lesen, aber ich kam auch doch da nicht zu. Von daher, das sind auch noch Sachen, die ich dann vielleicht noch in Zukunft lesen möchte. Aber ja, danke für die Fragen. Nicht nur an Chrisel, sondern an alle. Ich bin jetzt ziemlich fertig. Es waren 50 Minuten, es war wirklich lang. Und es waren aber wirklich viele tolle Fragen. Und ich find's toll, dass das Q&A so super läuft und dass da jedes Mal so viele Fragen bei rumkommen. Und da ich jetzt einfach 50 Minuten quatschen konnte, es ist krass. Es braucht schon eine ganze Podcast-Folge. Vielleicht würde ich das einfach als Podcast auch noch raushauen, so mal ganz ehrlich, dass man sich das mal so auf Spotify oder so anhören kann. Vielleicht wäre das mit am besten, denn es ist lang, ist so lang. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Und ich hoffe, ich habe alle eure Fragen mit Zufriedenheit beantwortet. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Ich bedanke mich. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Habe ich es kaputt gemacht? Nein, guck mal, ich habe es nicht kaputt gemacht. Easy. Wir sehen uns dann an anderer Stelle wieder. Ich freue mich schon und bis dahin. Habt noch, wie schon gesagt, einen wunderschönen Tag und Happy Birthday oder so. Ciao.